Hallo und herzlich willkommen beim letzten Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Christine Meierhofer.
Ich bin Matthias Auer.
Und mein Name ist Michael Lohmeier.
Gut, und heute bin ich dran mit dem Mitbringsel. Ich habe euch etwas Schönes mitgebracht, bitte sehr. Bitte sehr, greift zu, beißt hinein.
Es ist zum Essen.
Achso, ja, es ist zum Essen.
Ich nehme das Kleine. Es ist Schokolade.
Hm. Würde ich sagen. Eine Kakao.
Außen, ja.
Aha. Es ist... Mhm. Ah ja.
Also und was schmeckst du?
Also es ist was, eine Nuss. Aber ich weiß nicht welche. Das ist peinlich jetzt.
Den Nüssen zugehören.
Ja, es ist eine Nuss, es ist eine Mandel.
Eine Mandel.
Es ist sehr unspektakulär, es ist ein bisschen eine Mogelpackung, ich verrat's. Liegt daran, ich habe in den letzten 3 Tagen versucht, innerhalb Wiens irgendwo Schokolade mit Insekten aufzustellen für euch, für diese Sendung. Es ist mir nicht gelungen, man muss es leider übers Internet machen. Das heißt, man hat sonst keine Chance. Aber es gibt sie, du kannst natürlich essen, Schokolade mit Buffalo-Würmern und so weiter und so fort. Also denkt euch, es wäre das gewesen. Beim nächsten Mal, genau. Aber ich habe natürlich trotzdem eine Frage mitgebracht zum Thema Insekten und Ernährung. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber man macht ja aus Mehlwurmlarven mittlerweile auch Mehl. Und da hätte mich interessiert, was schätzt ihr, wie viel Mehlwurmlarven brauche ich, um 1 Kilo dieses Mehls herzustellen?
Gute Frage, schwere Antwort. Nur eine grobe Schätzung, sage ich mal, 15.000.
Für 1 Kilo?
15.000 Kilogramm?
Nein.
15.000?
Also nein, in Kilo habe ich gemeint. In Kilo, nicht wie viele Mehlwurmlarven.
Ach so.
Nein.
Ja, also weniger als 15.000 Kilo, würde ich sagen.
Definitiv weniger als 15.000. Ich merke schon, ihr liebt meine Schätzfragen enorm.
Ich glaube halt 5:1 oder 3:1, sowas.
Sowas in die Richtung? Also ja. Es ist ein bisschen mehr. Man braucht 17,5 Kilo Mehlwurmlarven für 1 Kilo proteinreiches Mehl. Warum komme ich hier mit Fake-Insektenkugeln an? Es hat einen einfachen Grund. Es gab, ich weiß nicht, das habt ihr sicher irgendwo mitbekommen, in den letzten Tagen, vor allem im Boulevard, große Aufregung, Schlagzeilen, EU erlaubt Insekten in Gebäck und in Puddings und im Semmerl und was weiß ich wo. Es gibt auch schon Bäcker, die sich ganz öffentlich und auch im Internet so Werbekampagnen gemacht haben und ihren Kundinnen garantieren, dass natürlich keine Insekten in ihrem Brot verarbeitet werden. Worum geht's da genau? Also seit wenigen Tagen ist eben die Beigabe von UV-behandelten Mehlwurmpulver zu bestimmten Lebensmitteln, Brot, Gebäck, Kuchen, auch Erdäpfelprodukte und auch Käse und manche Kompotte in der EU erlaubt.
Wenn man zum Beispiel das nicht essen möchte, müssen wir uns da jetzt Sorgen machen, dass wir das irgendwo versehentlich konsumieren.
Nein, das musst du nicht, zumindest nicht, wenn du es im Supermarkt kaufst. Wie gesagt, in Österreich ist es dabei noch extrem schwierig, überhaupt sowas zu finden. Und auch wenn das verbreiteter sein sollte, irgendwann einmal gibt es natürlich die Pflicht, das entsprechend auszuschildern auf den Produkten selbst. Es ist auch deswegen interessant, dass es dann doch so ein Mini-Skandal war, wie bei vielen EU-Regularien, die halt da so daherkommen. Weil das ja grundsätzlich seit 2021 schon erlaubt ist, also Mehlwürmer, Hausgrillen und Buffalo-Würmer kann man seitdem in der EU schon verarbeiten und ist jetzt auch noch niemand daran zugrunde gegangen. Warum haben wir dieses Beispiel gewählt, um diese Folge zu eröffnen? Weil wir über Ernährung und Landwirtschaft und deren Auswirkungen auf die Umwelt und den Klimawandel sprechen wollen. Wenn man den Schätzungen der Vereinten Nationen Glauben schenken darf, dann wird sich unser Eiweißbedarf bis 2050 in etwa verdoppeln. Das heißt, wir werden sehr viel mehr Eiweiß benötigen. Und wenn wir das nicht alles nur von Rindern und Schweinen haben wollen, dann braucht es eben auch Alternativen wie zum Beispiel Insekten.
Wir wollen das Eiweiß nicht von den Rindern und Schweinen haben. Warum ist das so? Als Lebensmittelproduktion, die braucht ganz viel Ressourcen, Fläche, Wasser, Energie. Laut einem IPCC-Sonderbericht verursacht also unser Ernährungssystem bis zu 37% aller Emissionen. Also da ist dabei Landwirtschaft, da ist dabei Transport, Lagerung. Und da gibt es klare Unterschiede unter den Lebensmitteln, was wie viel Ressourcen und Energie braucht. Wenig überraschend, tierische Lebensmittel, also Fleisch, Milch, Eier, sorgen für besonders viel Ressourcenverbrauch und CO2-Emissionen. Die verbrauchen nämlich 80% der landwirtschaftlichen Nutzfläche und sorgen für 60% der Emissionen, die eben von Ernährung insgesamt
verursacht werden.
Danke.
Genau, und ein großer Teil davon kommt wiederum von der knappen Milliarde Rinder, die auf der Erde leben, weil die Kühe haben unterschiedliche Probleme, kann man sagen. Also sie haben erstens ein Verdauungsproblem. Also sie fressen Gras, idealerweise fressen sie Gras und furzen relativ viel Methan, ein sehr aggressives Treibhausgas.
Also vor der Haltung kommt ja sozusagen die Gegend, in denen die Kühe herumstehen. Auch in welcher Dichte sie gehalten werden. Das macht schon einen Unterschied. Dann kommt noch dazu, welche Nahrung sie zu sich nehmen, ob das wirklich nur Gras ist. Das ist vergleichsweise harmlos. Wenn sie aber mit Kraftfutter zu Turbokühen irgendwie gemästet werden, dann ist es zwar für den Milchertrag gut, aber für die Umwelt, für die Kuh und auch letztlich für die Menschen weniger gut. Und wenn wir an ein Steak denken oder so, dann ist die Rinderhaltung natürlich einer der größten Faktoren für die Regenwaldzerstörung. Einerseits durch die Rinderherden selber, die einige Jahre auf dem abgeholzten Regenwald eigentlich herumtrampeln, bis der Boden völlig ausgelaugt ist. Und zum anderen durch das Kraftfutter, Stichwort Sojabohnen, das den Tieren verfüttert wird, und auch dieses Soja wird angebaut in Regenwald gerodeten, aufgerodeten Regenwald.
Na, der Unterschied, den du da beschreibst, wie die Tiere gehalten werden oder in dem Fall die Rinder gehalten werden, ist ja auch ein Grund dafür, warum sich zum Beispiel die österreichischen Bauern immer sehr dagegen wehren, die Kuh so als Klimakiller darzustellen, weil natürlich ist das auch in Österreich ein Idealbild, dass man sagt, man hat irgendwie Weidewirtschaft und die Tiere gehen alle glücklich auf der Alm spazieren. Aber trotz allem ist es so, wie es in Österreich läuft, deutlich besser als im Schnitt Europas auch. Über Südamerika und die USA muss man jetzt noch gar nicht reden, weil auch in Europa ist der Großteil der industriellen Fleischproduktion halt in Form von sehr dicht gedrängten Massentierhaltungen in sogenannten Feedlots, wo die Tiere im Freien gehalten werden, ohne Gras, ohne Auslauf. Und da ist natürlich der Wasserverbrauch enorm, Energieverbrauch recht hoch. Es wird sehr, sehr viel Kraftfutter eingesetzt, von dem du gesprochen hast. Also wenn man sich das dann zum Beispiel den CO2-Fußabdruck ansieht, dann ist ein Kilo Rindfleisch aus Österreich laut einer Studie des Joint Research Centers in etwa bei 14,2 Kilogramm CO2, also deutlich niedriger als im EU-Schnitt. Und als Gegenbeispiel wird dann immer halt so ein Kilo Steak aus Brasilien genannt. Da kommt man in etwa auf 80 Kilo CO2. Also Steak ist nicht gleich Steak, wenn man auf die Umwelt schaut, aber unterm Strich bleibt übrig, Steak ist wahrscheinlich nicht das Schlaueste, wenn man versuchen möchte, mit seinen Einkaufs- und Essensgewohnheiten vielleicht auch was Gutes für die Umwelt zu tun. Das ist ja sowieso eine schwierige Frage, habe ich auch im Bekanntenkreis festgestellt, jetzt abgesehen von den gesundheitlichen Vorteilen, die zum Beispiel eine fleischlose Ernährung haben kann oder hat, sich quasi zu entscheiden, was wäre denn jetzt eigentlich die richtige Ernährung, nicht nur für mich, sondern auch für den Planeten.
Also es gibt natürlich viele Ideen, wie man sich richtig unter Anführungszeichen ernähren kann. Es gibt einen Vorschlag, der mir ganz besonders gut gefällt, das ist die Planetary Health Diet auf Basis einer überwiegend pflanzlichen Ernährung, aber die auch Raum gibt für moderaten Konsum von Fleisch und Milchprodukten. Also sie heißt Planetary Health Diet, weil bei der Zusammenstellung dieser Ernährungsweise sowohl die menschliche Gesundheit als auch quasi die planetare Gesundheit mit eingerechnet worden sind. Auch unter Mitarbeit von WissenschaftlerInnen ist das erarbeitet worden, wie man 10 Milliarden Menschen unter Einhaltung der Pariser Klimaziele ausreichend und gesund ernähren kann. Also das sind wirklich diese drei Komponenten quasi mit eingerechnet.
Und was soll man da dann essen?
Ja, der typisch österreichische Speiseplan ist da nicht abgebildet. Also es ist deutlich weniger Fleisch und Zucker. Diese Ernährungsweise lässt Raum für 1 bis 2 Mal Fleisch pro Woche, aber eher kleine Portionen, maximal 1 Mal Fisch pro Woche. Deutlich mehr Hülsenfrüchte, als das aktuell der durchschnittliche Österreicher oder die durchschnittliche Österreicherin zu sich nimmt. Deutlich mehr Nüsse und deutlich mehr Gemüse. Also global aufgerechnet, würden sich jetzt alle Menschen nach diesem Plan ernähren, dann würde sich der Konsum von Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst und Nüssen verdoppeln und der Konsum von Fleisch und Zucker halbieren.
Mhm. Na, so weit sind wir im Moment noch nicht, glaube ich. Wobei der Fleischkonsum in Österreich zum Beispiel auch seit etlichen Jahren oder auch schon Jahrzehnten rückläufig ist. Ich glaube, von den 60ern bis zu den 2000ern ist der in Europa und auch in Österreich noch sehr stark gestiegen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel 2007 vergleicht, da haben Österreicher im Schnitt noch fast 67 Kilogramm Fleisch pro Jahr und Kopf verspeist. Vor 2 Jahren, also 2023, waren es nur noch unter Anführungszeichen 57,6 Kilogramm. Das heißt, es reduziert sich ein wenig. Bringt natürlich, blöd gesagt, nichts, weil wenn man es global betrachtet, dadurch, dass viele Menschen halt zum Glück sich mehr leisten können, steigt der Fleischkonsum sehr stark. Also in den letzten 20 Jahren hat sich der verdoppelt. Wenn man zum Beispiel dem österreichischen Handel glaubt, dann ist es sowieso am allerbesten, das Hauptsache regional, und dann ist ja sowieso alles gut. Oder Milo?
Na, das würde ich nicht unterschreiben, weil die Regionalität in den Köpfen, also so wie es nach außen präsentiert wird, zum einen und zum anderen, wie es dann ankommt, immer nur auf die Entfernung bezogen wird. Und das ist ein Punkt in der ganzen Betrachtung, allerdings überhaupt kein entscheidender, sondern der entscheidende Punkt ist, wie die Lebensmittel, also egal jetzt, ob das Gemüse ist oder ob das Fleisch ist, wie diese Lebensmittel produziert werden. Wenn jetzt ein Bauer in einer Art und Weise seine Felder beackert und bestellt und Tiere hält, in der der Humus aufgebaut wird und die Oberfläche nicht niedergetrampelt wird, weil es einfach zu viele Kühe am Hof gibt, dann ist eigentlich absehbar, dass es innerhalb weniger Jahre zu einer Erholung des Bodens kommt, dass es mehr Humus gibt. Mehr Humus heißt, es wird mehr CO2 gebunden. Und der Boden ist ertragreicher, weil hier viel mehr Klein- und Kleinstlebewesen unterwegs sind. Und dadurch werden die Ernten auch wieder größer. Und das hält sich dann mittel- bis langfristig betrachtet durchaus die Waage mit den herkömmlichen Produktionsmethoden. Also Monokulturen, Pestizideinsatz, Traktoren und Maschinen, die 50, 60 Tonnen haben und den Boden so richtig niederwalzen, verdichten.
Heißt das, ich bin quasi auf der sicheren Seite, wenn ich zum Beispiel immer konsequent Bioprodukte kaufe, ganz egal woher die kommen? Spielt da die Entfernung keine Rolle?
Die Entfernung spielt eine Rolle, allerdings eine nicht eine so große, wie man glaubt, ja. Also theoretisch könnte es ökologisch vertretbar sein, Äpfel aus Neuseeland nach Europa zu bringen, wenn in Neuseeland irgendwie ein besonderes Programm läuft, dass mehr Humus produziert wird. Mhm. Wobei das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist. Aber nur um das zu illustrieren, ja. Theoretisch ist es schon möglich. Und man muss das ganzheitlich betrachten. Also ganzheitlich nicht nur die CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen insgesamt durch den Transport, sondern wie wird konkret bewirtschaftet, wie werden die Tiere behandelt, gibt es eine Monokultur oder eben keine Monokultur. Das sind viele Faktoren, die zusammenkommen, und dann kommt noch das sozusagen die soziale Komponente drüber. Wenn man von Regionalität spricht, ist es nur eine sozusagen eine Agrarproduktion auf großer Fläche, oder ist es eine Region, in der tatsächlich etwas für die Entwicklung der Region getan wird, sodass die Leute, die dort leben, nicht abwandern in die nächstgrößere Stadt, sondern dort bleiben und da letztlich eine Chance auf eine Infrastruktur haben, also auf ein belebtes Dorfzentrum, auf kulturelle Möglichkeiten etc. etc. Also das alles zusammen betrachtet, ist unter dem Begriff Regionalität gut untergebracht. Wenn man Regionalität herunterbricht, und das passiert im Handel sehr oft, okay, wir haben sogar vielleicht noch etwas biologisch produziert, aber es sind große Ackerflächen, dann wird das dem überhaupt nicht gerecht.
Wenn ich all das, was du jetzt genannt hast, Milo, ernsthaft in meine Entscheidung mit einbeziehen will, da kaufe ich überhaupt nichts mehr ein. Ja? Also
da muss man auch schon jede Menge Vorwissen und Rechercheliebe mitbringen, um das alles ausreichend berücksichtigen zu können.
Das, was du gesagt hast, ist natürlich ganz richtig, dass man sich als Konsument das aufzuladen und das bei jedem Produkt zu machen, das ist einfach völlig realitätsfremd oder wäre realitätsfremd. Deshalb ist es wichtig, dass der Druck, vor allem auf den Handel, verstärkt wird, und das müssen auch klare Vorgaben sein, was das Labeling der Produkte betrifft.
Was natürlich am allermeisten helfen kann und auch relativ simpel ist, wenn es darum geht, wie kann ich selber mit meinem Einkauf, mit meinem Ernährungsverhalten Umwelt und Klima schonen, ist wahrscheinlich die effektivste Variante, nur so viel zu kaufen, wie man tatsächlich isst, weil immer noch sehr, sehr viel auch essbare Lebensmittel einfach im Abfall landen. In Österreich waren das im Jahr 2022 635.000 Tonnen an Lebensmittelabfällen. Davon waren 358.000 Tonnen vermeidbar. Das sind pro Kopf immerhin 40 Kilogramm pro Jahr, die man einfach nicht produzieren hätte müssen.
Das ist nicht nur in Österreich so. 40% der weltweit produzierten Nahrungsmittel werden erst gar nie gegessen und sind somit für 8-10% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Jetzt hast du von der Verantwortung der Händler und der Produzenten gesprochen, aber es gibt ja auch Versuche, politisch soll heißen, über regulatorische Wege die Produktion in die richtigen Wege zu lenken. Ich will jetzt auf die Landwirtschaft hinaus, weil da ist ja das Verhältnis auch ein wechselseitiges. Also wir haben jetzt bisher nur über die Landwirtschaft als Verursacher unter Anführungszeichen gesprochen, aber noch gar nicht, dass die Landwirtschaft selber ja eigentlich unter dem fortschreitenden Klimawandel leidet und da ganz große Schwierigkeiten auch hat, sich anzupassen. Und diese Schwierigkeiten werden in Zukunft tendenziell noch mehr werden. Deswegen jetzt die Frage an dich, Milo. Wie schaut es denn da aus, nicht nur mit der strukturellen Anpassung, sondern auch mit tiefergehenden Veränderungen, was Wirtschafts- und Produktionsweise angeht?
Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, Christine, weil die EU erst vor kurzem eine neue Vision über Landwirtschaft und Bauern präsentiert hat, und in dieser Unterlage, die hat ungefähr 30 Seiten, ist des Langen und des Breiten ausgeführt, wie stark die Bauern unter dem derzeitigen System leiden. Und man muss dazu sagen, das ist ein Bereich, wo am meisten Geld von der EU hineingeht, nämlich 386 Milliarden Euro, der größte Brocken im gesamten Budget. Zwar ist es in schöne Worte gehüllt, aber in Wahrheit geht es darum, dass die Umweltstandards zurückgeschraubt werden. Tatsache ist aber schon, dass für die Bauern es mehr Geld geben soll und vor allem für jene Bauern, die das brauchen. Das heißt, es ist zumindest in der Diskussion auf EU-Ebene, dass die Hektarbindung, also je größer ein Grundstück oder ein Bauernhof ist, desto mehr Geld gibt's, dass das aufgehoben wird und gelockert wird. Wobei das ein bisschen verfrüht ist, jetzt zu sagen, da sind viele Lobbys am Werk, und je größer die Bauernhöfe, umso größer die Lobbys. Das heißt, da muss man abwarten, wie das Match ausgeht. Würde ich jetzt nicht wetten drauf.
Was sicher nicht garantiert ist, dass nach Umsetzung dieses Plans die Landwirtschaft in der EU deutlich umwelt- und klimafreundlicher wäre, als sie das heute ist. Ganz im Gegenteil, also eine der großen Forderungen, die es ja gab, war, dass man auch die Emissionen aus dem landwirtschaftlichen Sektor, so wie alle anderen übrigens in der EU ab 2027, in irgendeiner Form bepreisen soll. Da haben sich die Agrarvertreter verständlicherweise natürlich quergelegt, auch mit Erfolg. Also der neue EU-Kommissar hat gesagt, das wird nicht kommen. Es gibt aber einzelne Länder, oder in Wahrheit gibt es ein Land, nämlich Dänemark, die das trotzdem machen. Also liegt daran, dass in diesem Staat die Landwirtschaft einen sehr hohen Anteil an den nationalen Treibhausgasemissionen hat, also fast 30%. Und da wird jetzt eingeführt eben eine Steuer von zu Beginn 40 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent, die im Rahmen der Landwirtschaft anfallen. Da geht es in erster Linie natürlich auch um Viehzucht, also um Rinder, so wie wir es vorher erwähnt haben, aber auch um Schweine. Die Idee ist, dass man mit diesen Einnahmen, die man dadurch generiert, also die Steuer soll steigen auf in etwa 100 Euro, dass man mit den Einnahmen, die man dadurch generiert, dass man die zu 60% zurückverteilt an die Landwirte, wie du gesagt hast, die brauchen natürlich auch, wie auch die Industrie und jeder, der jetzt eine fossile Heizung hat und so weiter, in irgendeiner Form Anreize und Unterstützung, diese Transformation zu schaffen, damit die zum Beispiel in andere, bessere Futterzusatzstoffe, die zum Beispiel die Methanproduktion bei den Kühen unterbinden oder in eine klimafreundliche Gülle Verarbeitung investieren können. Also das ist quasi der dänische Weg, so ein bisschen weltweit. Ein Versuchsballon, wie es denn funktionieren würde mit einer Art, man sagt immer Kuhsteuer dazu, ist es natürlich nicht. Sehe ich jetzt auf europäischer Ebene nicht kommen. Genauso wenig wie, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, vor 2-3 Jahren, glaube ich, als Irland, die ja mehr Kühe auf der Insel haben als Einwohner, als Irland vorgeschlagen hat, um eben die Emissionen zu verringern, 200.000 Rinder zu keudeln, ist auch nie passiert, hat natürlich auch für große, große Aufregung gesorgt. Aber diese Extrembeispiele zeigen, es gibt schon ein Problem in dem Sektor und es gibt eigentlich noch keine gute Lösung, wie es angegangen werden könnte auf einer, also strukturiert angegangen werden könnte. Und vom einzelnen Landwirten rede ich da nicht, weil ich glaube, der einzelne Landwirt hat durchaus die Möglichkeit, sinnvoll und ökologisch verträglich zu wirtschaften.
Ihr seid jetzt schon mittendrin in einer Diskussion über die Landwirtschaft. Ich habe euch einen Mutmacher mitgebracht, der uns wieder zurück zu den Insekten führt.
Yes. Mut.
Ich bin auf Insekten als Lösung gestoßen und zwar nicht als Nahrungsquelle, sondern als Helferlein in der Landwirtschaft. Eine Biologin in Dänemark, die hat erforscht, wie man anstelle von Pestiziden auf Ameisen zurückgreifen kann. Diese Biologin hat die antimikrobielle Auswirkung von Waldameisen auf Obstgärten untersucht und herausgefunden, dass sich durch Waldameisen Apfelschorf, also das ist eine der wichtigsten Apfelbaumkrankheiten weltweit, um bis zu 61% reduzieren lässt. Und ähnliche Versuche gab es auch in Senegal mit Weberameisen, also das sind so tropische Ameisen, auf Mangoplantagen. Und diese Biologin hat auch gleich ein entsprechendes Startup gegründet, das jetzt dänischen Bäuerinnen und Bauern beim Einsatz von Ameisen als Nützlingen für die Schädlingsbekämpfung hilft.
Ganz eine tolle Geschichte.
Die beste Form von Leiharbeit, die ich je gehört habe.
Total interessant, spannende Geschichte.
Yes. Mut.
Das war's für heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify.
Noch mehr Klimageschichten und Umweltgeschichten finden Sie oder findet ihr auf diepresse.com/klima. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.